Letzten Sonntag haben wir uns schon mit diesen Versen beschäftigt. Ich habe euch einen Überblick über diese Verse 14 bis 23 gegeben und versucht, diesen Abschnitt in vier Gliederungspunkte zu unterteilen. Den ersten Punkt haben wir uns miteinander angeschaut, einen von den vier. Es sind die vier folgenden Punkte. Der erste Punkt war die Prophetie der großen Bedrängnis. Es geht um die große Bedrängnis, die Jesus hier ankündigt, die große Bedrängnis, die das Volk Israel erlebt, die Jerusalem bzw. über Judäa kommt. Und diese große Bedrängnis, die wurde vorher prophezeit und Jesus beginnt und spricht über die Prophetie dieser großen Bedrängnis. Dann redet er über den Ort dieser großen Bedrängnis, wo diese große Bedrängnis stattfinden wird. Der dritte Punkt ist die Verkürzung dieser Bedrängnis. Diese große Bedrängnis wird verkürzt, sonst würde kein Mensch, kein Fleisch überleben werden. Und dann spricht er über die Verführung, die nach dieser großen Bedrängnis noch kommen soll. Also diese vier Punkte, die Prophetie, der Ort, die Verkündigung und auch die Verführung in der oder beziehungsweise nach der großen Bedrängnis. Diesen ersten Punkt haben wir uns angeschaut und ich habe dafür eine ganze Predigt mir genommen. Das ist die Prophetie von diesem großen Bedrängnis. Da geht es um diesen Gräuel der Verwüstung. Und weil ich das für so wichtig halte, dass wir von Anfang an da ein grundlegendes Verständnis haben, was dieses Gräuel der Verwüstung ist, habe ich da eine ganze Predigt mit dafür Zeit genommen. Jesus prophezeit, dass eine große Bedrängnis dann beginnen würde, wenn der Gräuel der Verwüstung an dem Ort steht, wo er nicht stehen sollte. Für gemein wird angenommen und auch gelehrt, dass dieses Gräuel oder dieser Gräuel der Verwüstung etwas ist, was am Ende der Zeiten, also von unserem Standpunkt in der Zukunft liegt, und dieser Gräuel der Verwüstung etwas ist, was in dem dritten Tempel, der wieder aufgebaut wird, von dem sogenannten Antichristen aufgestellt wird. Also das ist etwas, was in der Zukunft liegt. Der Tempel wird wieder aufgebaut und dann wird der Antichrist sich in diesen Tempel setzen und sich als Gott ausspielen und als Gott aufführen und wird diesen Gräuel aufstellen. Und das von unserer Perspektive ist es eben, liegt das in der Zukunft. Ich habe versucht, euch von der Schrift nach meinem besten Wissen und Gewissen euch da hineinzunehmen und von der Schrift aufzuzeigen, dass dieser Gräuel der Verwüstung aus unserer Perspektive nichts ist, was in der Zukunft liegt, sondern etwas ist, was in der Vergangenheit liegt. Dieser Gräuel wird nicht erst stattfinden, dieser Gräuel der Verwüstung, sondern dieser Gräuel hat schon stattgefunden. Und zwar ist es die Folge nicht von dem, was der Antichrist tun wird, sondern dieser Gräuel ist etwas, was das Volk getan hat. Die Verwüstung ist die Folge des Gräuels, das in dem Tempel und an dem Tempel stattgefunden hat. Die Verwüstung ist die Konsequenz, ist die Rache Gottes, ist das Gericht Gottes über das Volk, das ein Gräuel aufgerichtet hat. Und das ist dann die Folge, die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung Jerusalems und die Zerstreuung und das Gericht über das Volk Israel. Wichtig hier, das Gräuel der Verwüstung oder die Verwüstung ist die Konsequenz des Gräuels, die das Volk an dem Ort aufgerichtet haben. An dieser Stelle ist mir gar nicht so sehr wichtig, dass wir jetzt in die Geschichte zurückgehen und dann die Geschichtsschreiber uns prüfen, sondern da muss und dann reicht uns eigentlich der Kontext der Schrift, der Zusammenhang und da haben wir uns wirklich viele Jahre darum bemüht, das Markus-Evangelium zu verstehen, indem wir dem Markus-Evangelium gefolgt sind. Geht mit mir nochmal Kapitel 11 im Markus-Evangelium. Ab Vers 15 haben wir die Tempelreinigung Jesu. Und was spricht er über diesen Ort? Was sieht er an diesem Ort? Er redet davon, ich lese euch Vers 17 nur, Jesus, und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht? Das ist die Entweihung. Das Volk hat diesen Ort entweiht. Wie? Indem es sie diesen Tempel und zu einer Räuberhöhle gemacht haben. Sie haben darin Götzen aufgerichtet, indem sie sich selbst dienten. Was dieser Götzendienst war, Und welche Folgen es hat, hat Jesus in dem Lehren, in diesem Tempel, als er am Mittwoch lehrte, hat er zu Genüge ihn aufgezeigt, was dieser Götzendienst ist, was dieser Gräuel ist. Und dann verließ er den Tempel, um zu zeigen, die Herrlichkeit Gott verlässt dieses Haus. Warum? Weil da Gräuel stattfinden. Witwen werden ausgeraubt, werden beraubt. Die Führung Israels, die Gott dienen sollen, dienen sich selbst. Und was hat Jesus gesagt? Geht mit mir Kapitel 12. Er erzählt ihnen ein Gleichnis von den Weingärtnern. Und dann in Vers 9 sagt er, was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch die Schrift gelesen? Also Jesus verheißt was? Weil sie das größte Gräuel aufgerichtet haben. Und was ist der Höhepunkt des Gräuels gewesen? Als der Sohn Gottes, als der Erbe kommt und in dieses Haus kommt, was machen sie? Sie verwerfen ihn. Sie verwerfen ihn und gehen sogar so weit, sie töten ihn. Das ist der Höhepunkt des Gräuels. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott selbst seinen Sohn schickt? In der Offenbarung seiner selbst. Wir haben vorhin gelesen, Kolosserbrief. Die Herrlichkeit Gottes wohnt in ihm leibhaftig. Gott ist unter seinem Volk. Und was macht dieses Volk? Sie verwirft ihn, sie kreuzigt ihn. Kann es ein größeres Gräuel geben wie das? Es ist nicht nur die Verwerfung seines Sohnes, es ist die Verwerfung des Schöpfers Gottes selbst. Und die Konsequenz, und Jesus sagt es an, was wird er tun? Er wird kommen und sie umbringen. Die Folge der Verwüstung ist dieser Gräuel, den sie da aufgerichtet haben. Es sind nicht nur die Götzen, es ist nicht nur die Habgier, es ist nicht nur die Übervorteilung, nicht nur das, sondern der Höhepunkt ist die Verwerfung des Sohnes Gottes. Das ist der Höhepunkt des Gräuels. Und das wurde an diesem Ort aufgerichtet. Und Jesus sagt, wenn ihr die Verwüstung sehen kommt und wenn ihr also die Belagerung der Stadt seht, dann erkennt, dann liest ihr Schrift und begreift, dass das Tage der Rache sind, dass die sich hier jetzt erfüllen. Jesus hat selber gesagt, wer den Sohn leugnet, hat den Vater nicht. Wer den Sohn verwirft, verwirft den Vater. Wer den Sohn verwirft, verwirft Gott. Und das hat Konsequenzen, das hat Gericht zufolge. Der Begriff Gräuel, der in der Bibel vorkommt, bezeichnet ein sündiges Verhalten. Es bezeichnet ein götzendienerisches Verhalten. Und ich möchte euch kurz nur eine ganz kleine Definition oder eine kurze Stelle euch zeigen. Geht mit mir in die Offenbarung, und zwar am Ende des Buches der Offenbarung, Kapitel 21. Es ist die Rede von dem neuen Jerusalem. Es ist die Rede von dem neuen Tempel. Es ist die Rede von dem Volk, das der Braut Christi, die in dieser neuen Tempel ist und Gott in ihrer Mitte ist. Eine herrliche Umschreibung des himmlischen Jerusalem und des Paradieses. Und in Kapitel 21, Vers 27 heißt es, und da steht da, wer da nicht drin sein kann. Wer keinen Anteil hat an diesem neuen Tempel und an diesem himmlischen Jerusalem. In Vers 27 heißt es, und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Ich will schon so viel sagen, die Auserwählten. Aber wer ist da nicht? Wer hat keinen Anteil? Die Gräuel tun. Und was ist dieses Gräuel? Die den Sohn Gottes, den Messias, ihre Rettung von ihren Sünden verwerfen, sondern auf ihre eigene Rettung, auf ihr eigenes Fleisch und ihr auf ihre eigene Gerechtigkeit pochen. Sondern sie lügen. Sie lügen, sie verwerfen den Jesus Christus, sie verwerfen Gott, weil sie letztendlich Gott zum Lügner machen, weil sie das Urteil Gottes über sie und die Rettung in Jesus Christus verwerfen. Liebe Geschwister, die Folge, das, was dann Jerusalem erlebt und das Volk erlebt, ist Gericht Gottes. Es sind Tage der Rache. Alles seitdem, was dieses Volk erlebt, ist die Konsequenz der Verwerfung Jesu Christi. Und ich will an dieser Stelle nochmal so deutlich sagen, wer Christus verwirft, auf den erwartet ein böses Erwachen. Nein, auf den wartet böses Gericht. Der Zorn Gottes wird ausgegossen über all die, die die Wahrheit in Lüge verwandeln. Das ist Groll. Das heißt, die Gottesbotschaft, dass der Mensch allein in Jesus Christus und allein aus Gnade gerechtfertigt wird. Wer es verwirft, den erwartet böses Gericht. Und dieses Gericht ergießt sich an diesem Volk und es wird sichtbar. Für manche war die letzte Predigt harte Worte. Und manch einer war so lieb und hat sich sogar um mich Sorgen gemacht, was diese harten Worte mit mir oder an mir machen würden. Danke für euren Liebesdienst dadurch. Ich will trotzdem an dieser Stelle sagen, auch wenn sie es harte Worte waren, aber das Gericht Gottes ist hart. Und das müssen wir verkündigen, sonst begreifen wir die Gnade nicht. Und zugleich will ich aber ganz wichtig an dieser Stelle folgende Punkte hinzufügen und euch etwas ans Herz legen. Das Erste, was ich euch hier noch ergänzen, hinzufügen möchte und sagen möchte, ist Folgendes. Wenn Gott straft und wenn Gott Gericht über die ausübt, die ihn verwerfen, die gegen ihn Groll üben und gegen ihn sündigen, dann ist es kein Grund für uns, uns über diese zu erheben und uns mit Schadenfreude über sie uns zu stellen und darüber uns zu freuen, sondern im Gegenteil. Das, was uns betrifft, wir sollten in der Weise, wie Mose, das Vorbild auf Christus, wie Christus selbst und seine Nachfolger, wie Paulus, sollten wir in Gebet und Flehen für sie beten, dass Gott Erbarmen schenkt, dass er das Volk nicht gar ausmacht. Als Gott das Volk, das gegen ihn rebelliert hat, in der Wüste, gesagt hat, ich will nicht mehr, ich will sie auf einen Schlag vernichten, Mose. Lass uns sie vernichten. Was sagt Mose? Ja, ich habe auch die voll. Ich will auch nicht mehr. Ich habe auch genug mit diesen Nörgeleien. Was macht Mose? Er weiß, das Gericht wäre gerecht. Aber er wirft sich vor sie, vor Gott und sagt, oh Herr, allein um deines Namens willen, bitte lösche nicht sie aus. Er tut Fürbitte für sie. Das gleiche als Jesus Christus kam auf diese Welt. Und das Gericht Gottes wird ausgegossen. Und was bittet er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gleiche Apostel Paulus widerfährt von einer Synagoge, von seinem eigenen Volk. Was? Ständig Verfolgung, ständig Peitschen, ständig Steinigen. Und was bittet er? Herr, rette sie. Und er bemüht sich, dass er wenigstens einen von seinen Brüdern nach dem Fleisch retten möge. Und dann warnt er die Heiden. Geht mit mir in Römerbrief, Kapitel 9. Nee, Kapitel 11. Römerbrief, Kapitel 11. Ab Vers 17. Dann warnt er die Heiden in dem Fall, dass sie sich nicht überheben und sagen, aha, das sind die Christusmörder, aha, das ist das Volk Israel, also gut, das geschieht ihnen recht und wir sind jetzt was Besonderes. Er warnt sie und ich lese euch ab Vers 16. Wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so ist auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, so trägst du nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht geschont hat, wird er auch dich nicht schonen. Was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Überheb dich nicht. Du begreifst, dass das Gericht Gottes ist. Es ist das Gericht Gottes. Hat Gott sie rausgebrochen? Ja. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Ihres Unglaubens bezüglich der Gnade, die in Jesus Christus ist. Überheb dich nicht. Stell dich nicht drüber. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Wir begreifen das Gericht und wir begreifen, dass alles, was kam, Gericht ist. Aber das ist kein Grund, uns über sie drüber zu stellen und hart zu werden. Im Gegenteil, sollen flehen und bitten für sie. Das ist das Erste, was ich an dieser Stelle hinzufügen möchte. Das Zweite ist Folgendes. Wenn Gott sein Volk richtet und wenn Volk eine Nation richtet, indem er durch eine andere Nation dieses Gericht vollstrecken lässt. Das Nordreich wurde durch die Assyrer zerstört. Das Südreich wurde durch die Babylonier zerstört. Das Israel zur Zeit Jesu oder nach der Zeit Jesu wurde von den Römern zerstört. Die Nation, das Israel, das unter den Nationen zerstreut wurde, wurden von den Nationen verfolgt auf der ganzen Welt in brutalster Art und Weise und zerstört. Das ist Gericht Gottes. Schwer zu verstehen, aber das ist Gericht Gottes. Das bedeutet aber nicht, dass das, was die Nationen tut, gut ist. Das, nur weil Gott diese Nation gebraucht, sein Gericht auszuüben, bedeutet nicht, dass wir das, was die Nationen tun, huldigen. Dass wir die Werkzeuge des Gerichts anbeten oder die toll finden und sie küssen. In gleicher Weise wäre das abscheulich. Und das wäre, wenn wir das Kreuz anbeten und küssen würden und nicht den, der am Kreuz für unsere gestorben ist und in die Schuld zu sühnen. Menschen in der Religion beten das Kreuz an, ein Gerichtswerkzeug, und glauben nicht und verherrlichen nicht der, hinter diesem Gerichtswerkzeug steht, und zwar Gott selbst, der an diesem Gerichtskreuz seinen Sohn opferte. Hier geht es nicht, dass wir die Assyrer und die Babylonier und die Römer und Hitler und wer auch immer, dass wir sie, weil sie sagen, das ist ja Gericht Gottes, dann haben sie das Richtige getan. Nein. Wisst ihr, was die Bibel sagt, was Gott sagt? Er sagt, dass er die Nation gebrauchen wird, um sein Volk zu züchtigen. Aber weh dem, durch wen das passiert. Es ist uns bewusst, dass Christus für uns sterben musste. Musste das geschehen? Wenn Jesus für uns nicht sterben würde, gibt es keine Erlösung, richtig? Musste er verraten werden? Musste er verleugnet werden? Musste gekreuzigt werden? Musste er von den Juden dahingegeben und von den Römern gekreuzigt werden? Das geschah doch alles nach dem Ratschluss Gottes und alles sein Plan, richtig? Dann hat der Judas doch alles richtig gemacht? Haben die Juden dann doch zu Recht Jesus verraten? Haben die Römer zu Recht Jesus gekreuzigt? In der Brutalität, war das dann gut? Das sei ferne, wir verstehen, das rechtfertigt nicht ihr Verhalten. Jesus sagt, der Sohn des Menschen muss dahin gegeben werden, aber weh dem, durch wen? Das Volk muss gerichtet werden, muss verfolgt werden, aber weh durch wen? Und darum sagt, vielleicht schlagt mit mir noch ganz kurz Daniel Kapitel 9, Vers 27. Daniel Kapitel 9, 27. Ich habe euch diesen Abschnitt in diesem Zusammenhang kurz vorgestellt und dieses Gericht, diese Verwüstung ist die Folge des Greuels, weil der Gesalbte ausgerottet worden ist. Und ich lese euch nochmal Vers 26 nur vor. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis ans Ende ist Krieg und fest beschlossene Verwüstungen. Also, weil sie den Messias, den Gesalbten, dahingegeben haben, ausgerottet haben, ist die Folge, die Stadt und das Heiligtum wird durch einen Fürsten, der kommen wird, die Römer, wird zerstört werden. Und schaut mal, was Gott aber über den Verwüster sagt. Vers 27 am Ende. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Also diese Gräuel, die kommen schnell. Und diese Gräuel, diesem Gräuel kommt schnell eine Verwüstung. Aber diese Verwüstung oder der Verwüster, der kommt und Jerusalem und Israel oder das Heiligtum zerstören wird, auch über ihn steht eine fest beschlossene Vernichtung. Gott wird auch ihn zur Rechenschaft ziehen. Und jetzt geht in die Geschichte. Bestand Assyrien? Nicht mehr. Und was ist mit den Babyloniern? Sie wurden gerichtet. Was ist mit den Römern? Sie wurden gerichtet. Und jetzt, um aufzuklären, was ist mit Hitler? Wurde gerichtet. Gott richtet es. Und Gott richtet den Vernichter, der die Verwüstung anrichtet. Es ist ein gerechtes Gericht Gottes. Ich will euch damit sagen und das einordnen, damit wir, wenn wir sagen, Das, was da geschah, dass es das Gericht Gottes ist und alles, was mit dem Volk Israel danach geschah, auch das Gericht Gottes ist, dass man dann nicht in Panik geht und sagt, oh, willst du das heißen, dass das alles gut war, was da passiert ist? Nein, darum geht's nicht. Wir müssen begreifen, dass Gott die Menschheit dahin gibt. Und das rechtfertigt nicht das abscheuliche, menschenfeindliche Handeln der Verwüster der Menschen. Gott wird auch das und wird auch diese zur Rechenschaft ziehen. Und das hat er getan und das wird er tun bis ans Ende. Und das als letzter Punkt noch hinzufügen. Die Bibel sagt, dass Gott unter seinem Volk immer ein Überrest bewahrt. Er tut es. Er tut es immer. Und wenn er Gericht übt, dann bewahrt er die Seinen in und durchs Gericht. Das ist Gnade immer, das ist Gnade im Gericht. Dass er denjenigen, die unter diesem Gericht stehen, die dieses Gericht erfahren, und wenn sie Buße tun, dann gibt er ihnen Gnade. Die ihn anrufen, er gibt Umkehr. Die ihr Herzen nicht verhärten, die ihre Augen nicht schließen, die ihre Ohren nicht schließen. Wenn sie sich zu ihm wenden, im Glauben, gibt er ihnen Gnade. Die Woche habe ich eine Nachricht, nicht nur eine, aber eine Nachricht bekommen. Und ein lieber Bruder hat mir eine Frage gestellt und gesagt hat, wie verstehst du dann Michael Kapitel 7, Vers 20? Ich möchte euch bitten, mit mir kurz das auszuschlagen. Den Propheten Michael, Micha, nicht Michael, Micha, den Propheten Micha ist vor Nahum, falls ihr sucht, in Kapitel 7, Vers 18. Ich lese euch vor, bis 20. Ihr kennt vielleicht das sogar in einem Lied. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils? Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an der Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und wirst alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Kennt ihr das? Wer ist so ein Gott wie du? Also ich kenne das sogar als Liedform. Es ist eine herrliche Verheißung, die hier heißt, die hier steht. Du wirst an Jakob Treue erweisen, an Abraham Gnade, die du unseren Vätern geschworen hast von den Tagen der Vorzeit her. Wie bringen wir das mit dem in Einklang, mit dem Gericht Gottes, der Rache übt und mit diesen Verheißungen hier der Gnade, die die Schuld vergibt? Geht mit mir in Micha Kapitel 3. Ich lese ab Vers 9. Hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakob und die Anführer des Hauses Israels, die das Recht verabscheuen und alles gerade krümmen, die Zion mit Blut bauen und Jerusalem mit Unrecht. Seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist der Herr etwa nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldhöhen werden. Was am Anfang von Propheten Micha ist die Verheißung, weil das Volk dieses Gräuel übt, wird es zerstört werden. Und am Ende ist die Rede von Gnade und Annahme, dass die Sünden vergeben werden. Aber geht mal mit mir nochmal Vers 7 zurück. Hier Kapitel 7, Vers 18. Wem spricht der Prophet das zu? Wem? Wem gelten diese Worte der Gnade? Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und das Vergehen verzeiht? Wem? Dem Rest seines Erbteils, dem Rest seiner Erben, dem Rest seines Volkes, der Überrest. Und wer ist dieser Überrest? Was sagt die Schrift? Hat nicht Gott sich einen Rest bewahrt? Und noch eine Stelle, und das muss genügen, geht mit mir in Römer Kapitel 11. Wieder. Römer Kapitel 11. Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams von dem Stamm Benjamin. Jetzt Vers 5. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist ja die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Antwort ist ja, hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden, wie geschrieben steht. Gott bewahrt sich im Gericht. Ein Rest. Und wer ist dieses Rest? Oder wer ist dieser Rest? Es ist ein Rest nach Auswahl. Und nach welcher Auswahl? Nach Auswahl der Gnade. Das heißt, Gott hat sich einen Rest auserwählt. Und mit diesem Verständnis gehen wir wieder zurück zu Markus und hoffe ich, dass wir das jetzt verstehen, was dann kommt. Denn die Verkürzung dieser großen Trübsalzeit und die Bewahrung in der Verführung danach gilt wenen, die auserwählt sind. Wer sind sie? Sein bewahrter Rest, den er sich bis zum Schluss bewahrt. Gehen wir also zurück. Also ich habe euch 4 Punkte gegeben, einen Punkt haben wir abgehandelt oder uns angeschaut. Schauen wir uns, nachdem wir gesehen haben, die Prophetie der großen Bedrängnis, die Verwüstung, gucken wir uns den zweiten Punkt an, den Ort der großen Bedrängnis. Wo wird das stattfinden? Ich lese euch nochmal Vers 14. Und wenn ihr aber den Groll der Verwüstung stehen seht, wo er nicht sollte, wer es liest, merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und nicht hineingehen, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillen in jenen Tagen. Betet aber, dass nicht im Winter geschehe. So, die große Bedrängnis, die Angaben, die wir hier haben, von der Jesus hier spricht, ist begrenzt auf was? Wo wird diese die große Bedrängnis stattfinden? Und wiederum, ich erinnere euch an dieses Phänomen der selektierten Wahrnehmung, dass man Dinge sieht, die nicht drinstehen. Wo wird die große Trübsalzeit sein? Auf der ganzen Welt? Wird die ganze Welt es erreichen? Wem gilt, zu wem spricht Jesus sie? Wen warnt er? Wer soll aufpassen? Wer soll merken? Wo soll das gesehen werden, das Gold der Verwüstung? Wer sind die, die es sehen? Sie müssen aufmerken. Und sie sollen sich an die Schrift und die Prophetie erinnern. Wer sind sie? Wo sind sie? Hier steht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer soll auf die Berge fliehen? Alle Menschen? Sondern die in Judäa sind. Was ist mit dem Rest in der großen Bedrängnis? Die sollen ruhig im Tal bleiben. Wenn hier die Rede von der großen Bedrängnis ist, wie angenommen, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, wer muss dann auf die Berge fliehen? Nur die in Judäa sind und die anderen nicht. Jesus redet von einer Bedrängnis, das Land Judäa betreffen wird. Konkret sogar die Israel betreffen wird, beziehungsweise Jerusalem. Geht mit mir nochmal in Lukas Kapitel 21, den Parallelbericht. Vers 20, wenn aber Jerusalem von den Herrschern umzingelt steht, seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung, die Verwüstung Jerusalems, nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen. In was für eine Mitte? Jerusalem. Und die auf dem Land sind, nicht dorthin hingehen. Was wird belagert werden? Jerusalem. Wo liegt Jerusalem? In Judäa. Wo werden die Streitkräfte kommen und sich ausbreiten und die Stadt belagern? In Judäa. Wir reden von einer großen Bedrängnis, von der Jesus hier spricht und prophezeit. Und er spricht nicht von einer globalen Bedrängnis. Er spricht nicht von einer globalen großen Not. Er spricht nicht von der Bedrängnis der ganzen Welt, die durch den sogenannten Antichristen ausgelöst wird. Der Text sagt, und deswegen, die in Judäa sind. In Lukas heißt es konkret, die in Jerusalem sind. Deswegen habe ich gesagt, Sehen wir etwas, was wir sehen wollen, oder steht es da wirklich da? Und Jesus redet von einem großen Bedrängnis, darf ich so sagen, die lokal ist. Die begrenzt es auf einen Teil dieser Erde, und zwar konkret auf Judäa. Und dann sagt er, was soll dann passieren? Sie sollen auf die Berge fliehen. Und nun nebenbei, wisst ihr was? Genau diese Prophetie hat den Christen geholfen zu überleben. Als das nämlich passierte, als die Römer kamen und die Stadt belagerten, wisst ihr, wer aus dieser Stadt geflohen ist? In die Berge? Es waren die Christen, das waren die Jünger Jesu. Denn sie kannten die Prophetie, sie kannten die Schrift und sie flohen in die Berge. Sie gingen aus Jerusalem hinaus. Genau das ist passiert. Für sie war das eine Hilfe. Sie verstanden, um was es geht. Das war ganz praktisch für sie. Die Judäer sind dann auf die Berge geflohen. Schaut mal, wenn man die Verse liest, dann bekommt man sehr stark den Eindruck, nicht nur einer lokalen großen Bedrängnis, sondern auch die Umschreibung, wie sie damit umgehen sollen. Er redet davon und sagt, geht auf die Berge. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen und nicht hineingehen, um etwas aus dem Haus zu holen. Von was redet er? Die damaligen Häuser waren so gebaut, dass die Menschen auf den Dächern entweder in der Abendkühle oder sich da teilweise gewaschen haben oder gegessen haben. Es war gerade und dann gab es außer vom Haus eine Außentreppe, dann geht man in das Haus hinein. Also man lebte unter anderem auf dem Dach. Und Jesus sagt, wenn ihr die Belagerung seht und hört, dann geht nicht wieder ins Haus. Was meint ihr damit? Verliert keine Zeit. Geht nicht nur mal an der Außentreppe und geht wieder ins Haus und packt euren Koffer. Packt nicht eure Habseligkeiten. Und bereitet euch auf die Flucht vor. Er sagt, wenn das passiert, dann ist es höchste Zeit. Dann nehmt ihr nichts mitnehmen. Ihr habt keine Zeit, um etwas mitzunehmen. Jede Sekunde ist verlorene Zeit. Denn da, was dann passiert, ist schrecklich. Beeilt euch. Sorgt nicht dafür. Nehmt nichts mit. Nehmt keinen Mantel mit. Warum? Ja, wenn es kalt wird, da muss man sich schützen. Der Mantel ging als Unterlage auch zum Schlafen. Das ist der gleiche Mantel, von dem Jesus den Jüngern sagt, dass er sie aussandte, dass sie nicht zwei Mäntel mitnehmen soll. Keine Unterlage. Also was Jesus sagt ist, geht und flieht schnell. Allein die Beschreibung der Flucht und der Begebenheit von Häusern spricht nicht von der heutigen Zeit. Wer von euch lebt auf dem Dach? Ja, manche Dachgeschoss, haben es ausgebaut. Leben wir in solchen Häusern, wo wir unseren Abendkühler auf den Dächern verbringen, dann müssen wir aber, dürfen wir nicht ins Haus. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ich will diesen Punkt nicht mehr ausführen. Es spricht von was für einer Zeit. Das ist die Zeit, in der Jerusalem damals verfolgt oder belagert war. Das waren die Menschen, für die galt es konkret. Die müssten wissen, wie sie damit umgehen sollen. Dann sagt er aber weiter, er sagt, kein Mantel holen, wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Jetzt spricht Jesus, und bevor er sagt, es wird eine große Bedrängnis sein, er spricht konkret die Schwangeren und die Stillenden. Das sind die gewesen, die am hilflosesten waren. Es wird so eine Bedrängnis und so eine schwierige Zeit sein, dass die Schwangeren für die besonders schwer sein wird. Nicht nur die Flucht, all die Schwangeren können sich das wahrscheinlich eher vorstellen als ich, was das bedeutet. Aber es ist nicht nur die Schwierigkeit bei der Flucht, was die mit der Schwangerschaft sehr schwierig macht, oder mit einem gerade frisch geborenen Säugling, sondern es ist die Not, in der sie es bekommen würden und leben würden. Und da spricht, und ich habe euch letztes Mal vorgelesen, Hesekiel Kapitel 5, Vers 10, der Geschichtsschreiber Josephus Flavius berichtet darüber, dass die Eltern ihre Kinder gegessen haben. Die Not war so groß, die Hungersnot war so groß, dass sogar die schwangeren Frauen, die ihre Kinder bekamen, aus Not ihre Kinder gegessen haben. Versteht ihr, warum Jesus sagt, wehe der Schwangeren? So eine große Not, darauf spricht Jesus hier an. Darauf spricht Jesus an. Also der erste Punkt ist, das Groll der Verwüstung ist eine Prophetie, von dem Groll, das Volk Israel aufgerichtet ist. Und das, was kommt, die Verwüstung, ist das Gericht Gottes an Israel. Der zweite Punkt, der Ort der Bedrängnis ist nicht die Welt, es ist Judäa, es ist Jerusalem. Das steht in diesem Text. Alles andere, liebe Geschwister, wird hineingelegt. Und ich hoffe, ihr seht's mit mir. Gehen wir einen Schritt weiter. Drittens, die Verkürzung. Die Verkürzung der großen Bedrängnis. Und das ist oft der Knackpunkt an dieser Stelle. Ich lese euch vor ab Vers 19. Denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Und wenn jene Tage, wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Der dritte Punkt ist die Verkürzung der großen Bedrängnis. Warum? Um der Auserwählten willen. Diese Aussage, die Jesus hier tätigt und sagt, denn jene Tage werden eine Bedrängnis sein, so wie sie vorher nicht war und danach nicht mehr sein wird, führt dazu, dass viele glauben, dass es nicht das sein kann bei der Zerstörung Jerusalems. Sie verstehen diese Aussagen und es mit einem Schlüsselvers, das dazu veranlasst, sie zu sagen, das kann nur Zukunft sein, dass so eine Bedrängnis kam danach, kann das nicht gewesen sein. Oder sie sagen, die Bedrängnisse, die danach noch in der Welt folgten, zum Beispiel die Verfolgung der Juden unter dem Nationalsozialismus oder die Kriege oder also was weiß ich, die Belagerung Leningrads, glaube ich, unter Stalin war ja grauenvoll und schrecklich, was da alles passiert ist. Sie sagen, das gab noch anscheinend größere Bedrängnisse, als man meint. Der erste Punkt ist, wenn man, wie gesagt, nur diesen einen Geschichtsschreiber liest, Flavius Josephus, wird man merken, was für eine große Bedrängnis war. Und wir wissen nicht alles, was da passiert ist. Zu sagen, dass das nicht so schlimm war wie das, ist schon mal etwas schwierig. Aber das ist nicht das Entscheidende. Was meint Jesus? Es war vorher keine so eine Bedrängnis und nachher wird auch nie wieder sein. Andere sagen, nur als Beispiel, was war mit der Sintflut? Wie groß war die Bedrängnis zu der Zeit Sintflut? War sie groß? Da überlebten ja nur noch 8 Seelen, richtig? Der Rest wurde doch getötet. Also gab es doch eine Bedrängnis vorher schon, die war schlimmer. Also ist die Sintflut schlimmer als das, was in Jerusalem da passiert ist? Und da sagen die Schriftgelehrten, das war schlimmer, also kann das ja nicht sein. Dann kommt ja noch eine Bedrängnis, die Vernichtung der Welt, oder? Was ist damit? Ist das nicht schlimm? Das ist doch das Schlimme. Und so sagt man, diese Bedrängnis, die vorher nicht schlimm war, also vorher gab es nicht so eine schlimme und nachher gab es nicht so eine schlimme, das kann ja nicht der Jerusalem sein. Versteht ihr die Argumentation? Und sagen, also muss es etwas in der Zukunft liegen, was so katastrophal ist. Darf ich euch ein paar Gedanken dazu geben zum Prüfen? Auch wiederum selektive Wahrnehmung. Was meint Jesus, als er sagt, dass diese Tage so schlimm sein werden? Was ist das Schlimme an diesen Tagen? Ist das Schlimme der Tod? Gab es vorher Menschen, die gestorben sind? Gibt es Menschen, die nachgestorben sind? Auch. Hunger. Gab es vorher schon Hunger? Gab es auch. Gab es Pest auch? Auch, vorher und nach. Das heißt, dass der Tod und nicht mal die Anzahl, das ist nicht das Schlimme. Ich möchte euch auf etwas hinweisen. Geht mit mir ins erste Buch Mose. 1. Mose, Kapitel 8. Liebe Brüder, das habe ich euch oben heute Morgen nicht, oder gestern nicht geschickt. Verzeiht es mir. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21. Wir sind in der Zeit nach der Sintflut. 1. Mose, Kapitel 8, ich habe es sofort auch. Ich lese ab Vers 21. Das Gericht ist über die Welt ergangen. Gott hat die erste Schöpfung vernichtet. Mose und seine Familie ist allein übrig geblieben. Und dann sagt Gott Folgendes. Kapitel 8, Vers 21. Und der Herr roch den Wohlgeruch und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, Denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Nachdem Gott nach dem ersten Gericht durchs Wasser die Welt vernichtet hat, was hat er gesagt? Wird er es noch einmal tun? Nee, gell? Was wird er nicht mehr tun? Den Menschen richten, richtig? Was wird er nicht mehr tun? Und? Das heißt, wird Gott nie wieder richten? Gibt es kein Gericht mehr. Aber was lesen wir in der Schrift? Gott wird noch einmal diese Erde richten, oder? Das Zeugnis ist gewaltig. Er wird noch einmal diese Erde richten, aber nicht mehr durchs Wasser, sondern durchs Feuer. Wird dieses Gericht schrecklicher sein? Definitiv. Wenn Gott also an dieser Stelle sagt, nicht noch einmal will ich das tun, bedeutet das, dass er nie wieder das tun wird? Wenn Jesus sagt, es gibt eine große Bedrängnis, bedeutet, es gibt keine große Bedrängnis mehr danach mehr geben. Damit ist nicht gemeint, danach wird nie wieder eine Bedrängnis sein. Das ist damit nicht gemeint. Damit ist auch noch nicht mal gemeint, dass danach nicht mehr eine große Bedrängnis sein wird. Was ist damit gemeint? Dass Gott auf eine bestimmte Art und Weise sein Volk nie wieder in so eine große Bedrängnis schicken wird. In Hesekiel Kapitel 5 habe ich euch das vorgelesen. Ich werde über dieses Volk richten, in einer Art und Weise, wie ich es vorher noch nie gerichtet habe und nachher nie wieder richten würde. Auf wen ist dieses Gericht begrenzt? Auf sein Volk, auf Judäa, auf Jerusalem, auf sein irdisches Volk nach dem Fleisch, auf Israel nach dem Fleisch. Warum? Weil sie Jesus Christus verworfen haben. Darum richtet Gott und gibt sie dahin. Wird Gott sein Volk noch einmal dafür richten? Nee. Warum nicht? Warum wird Gott sein Volk, das er sich erwählt hat, nicht mehr auf diese Weise richten? Ist uns das bewusst, warum? Wegen wem? Weil er einen Weg gefunden hat, dass er sein Volk nicht mehr so richten wird. Und das ist das Erlösungswerk Jesu Christi. Damit ist nicht gemeint, dass die Gemeinde nicht in eine Trübsalzeit kommt. Wir erleben permanent Trübsalzeiten und große Trübsalzeit. Damit ist gemeint, dass Gott auf diese Art und Weise sein Volk nie wieder richten wird. Vorher hat er sein Volk nicht so gerichtet. Wisst ihr, in der Vernichtung des Wassers, wen hat er da gerichtet? Sein Volk? Der hat doch sein Volk bewahrt, oder? Auch waren es nur 8 Seelen. Wem galt das Gericht? Seinem Volk? Nein, es galt der Welt. Von daher kann man nicht sagen, so, es war schon mal schlimmer im Gericht Gottes. Es galt der Welt. Und wenn Gott diese Welt vernichten wird, wen wird er vernichten? Wenn die Wehen über diese Welt kommen, wen wird er treffen? Sein Volk? Nein, denn er wird die seinen Auserwählten bewahren, schützen. Er wird sein Volk nicht mehr so richten. Dieses Gericht ist ein einmaliges Gericht. Dieses Gericht ist deswegen einmalig, weil sie dieses Volk, Israel nach dem Fleisch, ihren König, den König der Könige, den Christus verworfen haben. Sie haben den Sohn, den Erben, gesteinigten aus dem Weinberg geworfen. Und Jesus sagt, wisst ihr, was dann passieren wird? Gott wird kommen und das rächen. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Um das zu belegen, gehen wir einen Schritt weiter. Also, denn jene Tage werden die Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen, bis jetzt nicht gewesen sind. Ich habe in der letzten Predigt auch schon gesagt, mit dem Gericht, mit der Belagerung der Stadt ist das Gericht Gottes an diesem Volk, Israel nach dem Fleisch, nicht fertig gewesen. Die Zerstreuung unter den Nationen und dass er sein Schwert hinterherziehen wird, das ist ebenfalls dieses Gericht. Und diese Bedrängnis dauerte an. Das ist dann nicht einmal, das ist eine wirklich große Bedrängnis, die dieses Volk erfahren wird. Aber dann sagt er etwas Interessantes, Vers 20. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Das ist Gnade im Gericht. Jesus sagt, wenn Gott sein Volk, auch das Israel nach dem Fleisch, diesem Gericht völlig preisgegeben hätte. Wisst ihr, wenn es nicht mehr geben würde? Kein Israel nach dem Fleisch mehr. Dann würde dieses Volk ausgerottet werden. Es heißt, dass als die Römer da gewütet haben, als sie in die Stadt eingedrungen haben, sind sie erst dann zur Ruhe gekommen von ihrem Wahn, als sie niemanden mehr fanden, den sie umbringen konnten. Sie waren so lange unterwegs, die haben alles durchsucht, ob sie noch irgendjemand finden. Und als sie gemerkt haben, es gibt niemanden, den wir lynchen können, dann sind sie erst abgezogen. Gott sagt, in dieser Vernichtung, wenn er nicht die Sein nicht bewahrt hätte, wenn er diesen Wahn und diese Rage nicht verkürzt hätte und wenn er nicht dafür sorgen würde, dass die Seinen fliehen könnten in diesen Tag, würde kein Kind Gottes aus dieser Nation, nämlich einem Israel nach dem Fleisch, kein gerettet werden. Aber Gott hat auch unter dieser Nation die Seinen, unter anderem die Juden, die wir kennen, richtig? Ob das Petrus, Paulus und die Gemeinde in Jerusalem und die Gemeinde in Judäa. Der Herr kennt die Seinen und er hat sein Volk auch darin, denn er hat gesagt, ich bewahre mir einen Rest. Wie viele Propheten sprachen dafür, würde ganz Israel zerstört werden, so würde nur der Rest gerettet werden, heißt es in Römer, zitiert Paulus dann Jesaja und Jeremia. Nur der Rest wird gerettet werden. Gott verkürzt diese Drangsal, die Jerusalem erfährt, um seine Auserwählten willen. Das ist Gnade im Gericht. Und ich scheue mich nicht, eine Anmerkung an dieser Stelle noch euch mitzugeben. Schaut mal, liebe Geschwister, diese Drangsalzeit wird von Gott verkürzt, richtig? Das heißt, sie geht nicht den kompletten Zeitraum. Könnt ihr mir folgen? Wenn die liebe Brüder lehren, dass diese Zeit Drangsal, aber wie lang gehen soll? 3,5 Jahre. Wie können es 3,5 Jahre sein, wenn sie verkürzt werden? Ich sage euch ehrlich, ich habe danach geschaut, wie die Kommentatoren sich da das sich auslegen. Schwierig. Die können es nämlich nicht. Die sagen nur, nein, es müssen 3,5 Jahre sein, weil es heißt ja, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Also müssen sie. Aber was das bedeutet, er wird es verkürzen, können sie ihn dann nicht auflösen. Kann man auch nicht. Aber die Bibel sagt, wenn es diese 3,5 Jahre Trübsalzeit wäre, das sind aber laut der Schrift nicht 3,5, sondern sie sind verkürzt. Wie viel verkürzt? Keine Ahnung, gell? Darum geht es auch nicht. Es sind nicht diese 3,5 Jahre, die in der Zukunft liegen. Es ist die Trübsalzeit, die Jerusalem 70 nach Christus erlebt. Die Bedrängnis ging, oder die Belagerung begann 66 nach Christus. Bis 70 nach Christus wurde diese Stadt belagert. Und die Stadt erlebte Hunger und Pest und Mord und Totschlag und all das Gräuel, das da auch ausgeübt worden ist, durch das Volk selbst. Sie haben sich gegenseitig abgeschlachtet, die haben sich gegenseitig gegessen. Wenn Gott diese Zeit nicht abgekürzt hätte, würde kein Mensch da gerettet werden. Hätte keiner es überlebt. Davon redet Jesus. Lass mich zu dem letzten Punkt kommen und euch ein weiteres Argument geben, dass es nicht eine Prophetie für die Zukunft ist, sondern dass etwas sein muss, was in der Vergangenheit liegt. Vers 21 bis 23, der letzte Punkt. Die Verführung nach der großen Trübsalzeit. Ich lese euch auf Vers 21. Und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, siehe dort, so glaubt nicht. Es werden aber falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht zu, ich habe es euch alles vorausgesagt. Jetzt redet Jesus wieder von wem? Von Antichristen und von falschen Propheten. Wann erwähnt er sie? Wann würden sie kommen? Nach unserem Text. Heißt es, und wenn dann, was ist dann? Wann dann? Nach dieser Bedrängnis. Wann kommt ich frage andersrum. Was löst die große Bedrängnis nach, nach den unseren oder nach den Theorien, die so herrschen. Was löst die große Bedrängnis aus? Wer löst sie aus? Wer entweiht in den Tempel da anscheinend? Das ist doch der Antichrist, oder? Der eine Antichrist. Was lehrt Jesus? Was löst diese große Trübsal aus? Wann erwähnt Antichristen? Danach. Wann tauchen sie auf? Danach. Sie sind nicht der Grund der Verwüstung. Sie folgen dieser Verwüstung. Sie kommen danach. Wenn der Antichrist persönlich schon da ist, warum sollten noch mehr Antichristen folgen und verführen? Wird er dann seine Antichristen aussenden oder was? Ich will euch darauf aufmerksam machen. Was lehrt Jesus? Was glauben wir drin zu lesen? Und was lehrt Jesus? Jesus lehrt hier eine Verführung nach der großen Bedrängnis. Er spricht von einer Zeit, die der großen Bedrängnis noch folgen wird. Und er sagt das Eigentliche, was nach der großen Bedrängnis folgen wird. Jetzt geht er nochmal bis zum Ende. Jesus beginnt und sagt, die Zerstörung Jerusalems beginnt mit dem Gräuel der Verwüstung. Das sind Tage der Rache. Bitte merkt euch, was das ist, was das bedeutet. Und dann versteht eins, danach wird ihr ebenfalls Bedrängnisse erleben. Aber wisst ihr, welche Bedrängnis? Was ist die Zeit bis zum Ende? Und was ist die eigentliche Gefahr? Es ist die Verführung das Problem. Jesus geht noch einmal mit der Gemeinde von der Zerstörung des Tempels bis zum Ende. Und er sagt, was danach kommt nach der Zerstörung, ist permanent nur noch Verführung. Und wisst ihr, worin die Verführung bestand? Seitdem. Bis heute. Wann kommt Jesus? Und einige sagen, oh, ist schon da. Die anderen sagen, ich bin der Christus, ich bin schon da, hallo, komm zu mir. Die anderen sagen, ja, 100, er kommt, wie viel, 1900, wann kam er anscheinend? Unsichtbar. Er war schon da, hat seine 144.000 schon geholt. Oh nein, aber Hauptsache auf der Erde. Ihr versteht, was ich meine? Von da an gab es nur noch ein Problem. Die Gemeinde erfährt was? Nicht Verfolgung in dieser Weise. Verfolgt wird sie, ja. Bedrängnis wird sie erleben bis zum Ende. Habe ich euch versucht zu zeigen, das hat Jesus gelehrt. Aber jetzt legt er einen Fokus und sagt, wenn das vorbei ist, dann begreift, dann kommen die Antichristusse. Sie waren von Anfang an da. Geht mal mit mir, Kapitel 13, ab Vers 5. Und als er auf dem Ölberg, auf dem Tempel gegenüber saß, fragten Petrus und Jakobus und Johannes und für sich allein, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen, wenn dies alles geschehen werden soll? Jesus aber begann zu sprechen, seht zu, dass euch niemand verführe. Viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's. Wer sind diese? Ich bin anstelle von Christus. Sie sind von Anfang an da. Und jetzt redet Jesus, er redet von der Zerstörung des Tempels. Und dann beginnt er und sagt, und danach, wisst ihr was? Genau das Gleiche. Sie werden kommen und sagen, ich bin's. Und ich werde nicht müde, an dieser Stelle euch zu sagen, Jesus redet hier von falschen Christussen. Er redet hier nicht, und dann kommt der eine Antichrist. Er redet von vielen. Und nochmal, liebe Geschwister, seht es mit mir und guckt in die Bibel. Wann kommen die? Vor der großen Trübsal oder nach der großen Trübsal? Ich weiß nicht, meine Bibel steht danach. Aber dann, dazwischen ist doch so viel, oder? Geht mit mir ins Matthäus-Evangelium. Es ist etwas klarer im Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Ich lese vielleicht ab Vers... Doch, ich nehme euch ab Vers 23. Nein, 22, dann merkt ihr, wir sind wirklich hier im gleichen Zusammenhang. Ich lese ab Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Ihr merkt, wir sind im gleichen Thema. Und jetzt schaut mal, was Matthäus schreibt, Vers 23. Wenn dann jemand zu euch sagt, das heißt, wenn dann, es geht hier, was passiert danach? Wenn dann euch jemand danach etwas sagt, was? Schaut mal. Siehe, hier ist der Christus oder dort. So glaubt nicht, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Merkt ihr? Das ist doch bis jetzt, was wir gerade gelesen haben im Markus-Evangelium. Und jetzt gucken wir mit mir weiter. Vers 26. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, Er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz auswärts vom Osten bis nach Westen leuchtet, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Wisst ihr, was Jesus nach der großen Trübsalzeit vor was er warnt? Vor der großen Verführung durch viele Antichristen. Die sagen, die verführen was? Bezüglich der seiner Wiederkunft. Und was ist die Verführung? Er wird heimlich kommen. Das kriegen sie alle gar nicht mit. Warum redet Jesus? Er sagt, wenn so wie der Blitz, also wenn es mal blitzt, das ist nicht heimlich. Und wie die Adler oder die Geier, da liegt unten ein Kadaver, richtig? Und dann sieht man oben die Geier kreisen, dann weiß man, da ist ein Kadaver. Es ist sichtbar. Jesus sagt, mein Kommen wird wie sein? Sichtbar. Was ist die Verführung? Vor was warnt er? Viele werden in meinem Namen kommen. Viele werden als falsche Propheten auftreten und sagen, man wird nicht sehen, wenn Jesus kommt. Und wann wird das stattfinden? Nach der großen Trübsal, nicht vorher. Aber was wird uns beigebracht? Die große Verführung kommt. Der Antichrist wird uns alle verführen. Wir werden alle an ihn glauben. Und dann wird er seinen Bund brechen und dann wird uns verfolgen. Und dann geht es uns schlimm, dann müssen wir alle auf die Berge fliehen. Aber Jesus lehrt nicht das. Oder sehe ich das anders? Jesus lehrt, nein, die große Bedrängnis, dann kommt diese Verführung. Wisst ihr, was das Problem der Gemeinde ist? Nicht die Verfolgung. Das war eigentlich nie das Problem der Gemeinde. Da wurde die Gemeinde immer stark. Sie festigte sich, sie gründete sich, sie wurde gereinigt und geheiligt dadurch. Und die Waren wurden offenbart dadurch. Und sie wuchs, immer. Das große Problem der Gemeinde ist Verführung. Verführung von falschen Christus und von falschen Propheten. Und Jesus lehrt, dass nach der Zerstörung Jerusalems bis zu seiner Wiederkunft das unser Kampf sein wird. Darum sagt er Folgendes. Ihr aber seht zu, ich habe euch alles vorausgesagt. Achtet darauf. Darauf sollen wir achten, das sollen wir sehen. Nicht verführt zu werden von falschen Endzeitszenarien, von falschen Endzeitpropheten. Wie viel Verunsicherung, wie viel Verführung, wie viel Verführung, wie viel Angst. Wie viel Bange von einem Hammergeddon, von einem Apokalypse, von einem Antichrist. Wie viel? Wie viel Unwissenheit? Aber keine Wachsamkeit gegenüber einer Verführung. Zwei Sachen und ich komme zum Schluss für heute. Einen Hinweis gebe ich wir haben uns in der Bibelstunde Zeit dafür genommen. Wer nicht dabei sein konnte, der kann das alles nachhören. Ich habe versucht, euch zu beweisen von der Schrift, dass die Bibel nicht von einem Antichristen redet, dass sie von vielen redet. Und Jesus redete auch nicht von einem Antichristen, sondern immer von vielen. Das heißt, die Rede von einem ist etwas, was Menschen machen und nicht, was die Schrift lehrt. Und das allein das, da dürfen wir uns nicht verführen lassen. Das ist eine Verführung. Und ja, weil man immer noch wartet auf einen, der kommt, ist ja noch nicht da. Und man nicht merkt, dass sie schon überall da sind. Das ist die Verführung. Er hat das ganz geschickt eingestellt, dass die Christen auf eine Verführung warten, die nicht da ist und nicht merken, was da ist an Verführung. Weil sie denken, ja, noch ist Zeit. Er hat sich ja noch nicht in den Tempel gesetzt. Der dritte Tempel ist ja noch nicht gebaut und er hat sich ja noch nicht zu Gott erklärt. Wir haben es gut. Alles Friede, Friede. Das ist eine große Verführung. Dass dieser Tempel die Gemeinde ist und dass er sich da hineinsetzt durch viele Antichristen und die Gemeinde falsch lehrt, das sehen die wenigen. Ich möchte euch zwei Stellen zeigen und geht mit mir in 2. Thessalonicher. Und dann die Offenbarung und dann ist Schluss für heute. 2. Thessalonicher. Paulus schreibt an die Gemeinde, die ebenfalls über die Wiederkunft Jesu nicht in Unwissenheit geraten soll. Vers 9. Er redet von dem Sohn des Verderbens. Auch das habe ich euch gezeigt, dass es nicht eine einzelne Person ist, sondern ein Geschlecht, ein Menschheitsgeschlecht. Vers 9. Er redet also von dieser Generation, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans geschieht, mit jeder Macht, mit Zeichen und Wundern der Lüge. Vor was hat Jesus gewarnt in Markus Evangelium? Von falschen Christus und falschen Propheten, die Zeichen und Wunder tun, Lügen, das ein Gräuel aufrichten, Gräuel der Lüge. Und dann sagt er, und mit jeder Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen. Welche verloren gehen. Also, wer glaubt seinem Betrug? Wer glaubt seinem Irrwahn? Wer glaubt seinen Lügen? Wer fällt auf diese Zeichenwunder rein? Für all die, die verloren gehen. Wer sind die, die verloren gehen? Schaut mal. Wer sind sie? Dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Wer sind sie, die Jesus Christus verwerfen? Sie nehmen nicht an, dass Gott uns in Jesus aus Liebe rettet. Die verwerfen das. Die verwerfen das Evangelium. Und schaut mal, was die Folge davon ist. Vers 11. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums. Wer sendet sie? Gott. Das ist Gericht. Verwerfen Sie den Messias, verwerfen Sie das Evangelium, verwerfen Sie die Botschaft, die wahre Botschaft, dann erlaubt Gott Ihnen, dass Sie den Lügengeistern glauben. Und wisst ihr, was diese Lügengeister lehren? Ich lese Vers 11. Und deshalb sendet Ihnen Gott die wirksame Kraft des Irrtums, dass Sie der Lüge glauben, damit Sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Sie haben die Wahrheit von Jesus Christus verleugnet. Sie haben bis ans Ende an diesem Evangelium nicht festgehalten. Sie haben nicht ausgeharrt in der Lehre, allein aus Gnade, allein aus Glauben. Und dann gibt sie Gott dahin. Und sie glauben jedem, der dahin kommt. Jeder mögliche Antichrist, jeder mögliche Prophet kommt und lehrt etwas, einen Weg in den Himmel. Und sie laufen hinterher. Sie glauben das. Schaut mal, von was redet Paulus? Von den gleichen Dingen, von denen auch Jesus geredet hat, oder? Denn er sagt, dann werden viele kommen und sagen, ich bin's. Und durch viele Zeichen, Wundern werden sie viele verführen. Und liebe Geschwister, aber was sagt Jesus wieder? Und wenn es möglich ist, auch die Auserwählten zu verführen. Richtig? Warum sagt er das so? Wenn es möglich ist, aber es ist nicht möglich. Warum ist es nicht möglich? Ich will so sagen, die Verführung ist so groß, die ist so groß und so gerissen und so listig, dass wenn Gott uns nicht bewahren würde, nicht mal keiner von uns in der Lage wären, das durchzuschauen. Versteht ihr das? Es ist so gerissen, es ist so christlich, es ist so gläubig, es ist so fromm, es ist so biblisch, wird belegt, das steht doch in Markus Kapitel 13, da kommt der Antichrist. Es steht doch da. Und, ah ja, natürlich. Es ist so biblisch, dass wir Christen, die wir ihm gehören, wenn er uns durch seinen Geist nicht bewahren würde, keine von uns wäre gerettet werden. Liebe Geschwister, wir werden gerettet, warum? Weil wir so schlau sind? Weil wir die Bibel so gut kennen? Weil wir so fromm sind? Weil unsere Werke gut sind gegenüber den anderen? Werden wir bloß nicht hochmütig. Weil er allein vermag, die Seinen bis ans Ende zu bewahren. Und das ist die Botschaft, die wir haben. Der Gott, der in uns das gute Werk angefangen wird, vollenden. Warum? Wegen seiner Macht und seiner Stärke. Und daran halten wir fest. Und darum sage ich es, wenn es möglich wäre, die Versuchung wird so groß sein, wenn es möglich wäre, würden all die, die an Jesus glauben, sogar da, auch die würden abfallen. Wie gut, dass wir einen Herrn haben, der uns bewahrt. Und die letzte Stelle ist in Offenbarung, noch einmal zurück. Und weiter kann ich nicht mehr gehen, also das ist das letzte Buch. Von daher muss das die letzte Stelle heute sein. Kapitel 3, Vers 10. Vers 10. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand dein Siegeskranz nimmt, sagt Jesus zu der Gemeinde in Philadelphia. Und dann sagt er, wer überwindet, oh, ich muss Vers 10 lesen, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, wird auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Schaut mal, was für eine Verheißung Jesus der Gemeinde gibt. Er sagt, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, das heißt, weil du das Vertrauen auf mich gesetzt hast und nicht auf dich oder auf irgendwas anderes, auf irgendeine Lehre, weil du mir vertraust, nämlich meinem Erlösungswerk, wird auch ich dich bewahren. Und zwar vor was? Vor der großen Trübsalzeit und der Verfolgung und man sterben muss. Redet er davon? Redet er, und dann werde ich dich entrücken. Und du wirst da nicht hindurch. Redet auch nicht. Was sagt er? Werde ich dich bewahren vor was? Vor der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Die große Trübsalzeit in Markus ist nicht die Trübsalzeit über den ganzen Erdkreis. Das ist lokal. Das ist Judäa, Jerusalem. Aber was wird den ganzen Erdkreis umschließen? Eine Versuchung. Davon redet. Und wann wird das sein? Nach der großen Trübsal. Aber liebe Geschwister, nach der Theorie unserer lieben Brüder, was wird nach der Trübsal dann geben? Nach der großen Trübsalzeit, wenn Jesus wiederkommt. Gibt es da noch Christusse? Falsche Propheten? Da ist doch dann, wird er doch gefangen und für 1000 Jahre gebunden sein. Und dann wird er doch 1000 Jahre nicht mehr da sein. Und was wird dann auf dieser Erde sein? Große Versuchung? Ihr versteht? Das lehrt die Schrift nicht. Absolut nicht. Ich schließe so, wie ich angefangen habe, mit diesem Phänomen. Man sieht, was man sehen will, und man hört, was man hören will, und man liest, was man lesen will. Das ist ein Phänomen, das man dann hat, dass man Dinge hineinlegt, die da gar nicht stehen. Und ich hoffe, auch durch die Schwere dieser Botschaften, durch die Schwere dieses Textes, euch da ein bisschen hineinzunehmen, auch in diesen so einen schwierigen Text, und dass wir uns schauen, was steht da, was lehrt Jesus? Ist es wirklich das, was wir dann glauben? Damit sind wir aber noch nicht durch. Wir machen zwar eine Pause jetzt für den August, und im September werden wir zurückkehren. Und ich werde euch einen weiteren Beweis bringen mit dem nächsten Abschnitt der Wiederkunft. Aber gleich das lese ich noch mal. Nein, lese ich nicht. Er wird sagen, nach den Tagen der Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden. Und dann ist ja, wie? Nach der Bedrängnis ist doch dann die Sonne verfinstert, gell? Dann ist doch aus. Von welcher Bedrängnis redet Jesus? Sind die Tage nach der großen Bedrängnis die Tage der großen Bedrängnis oder nach welcher Bedrängnis? Wir müssen es uns anschauen. Und ich denke, selbst da wird noch wieder einiges klarer werden. Ich möchte beten.